Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Hallo, willkommen zu Tonspur Wissen. Hier ist Ursula Weidenfeld.
Was wir jetzt haben, ist nicht mehr logisches Wissen, sondern statistisches Wissen. Das ist nicht mehr sicher, weil es nur noch mit Wahrscheinlichkeiten behaftet ist. Aber dafür ist es halt neues Wissen. Insofern, als es Sachen aus der Zukunft mit Wahrscheinlichkeiten bewertet. Also was in Zukunft passiert, was als nächstes kommt, kann man sagen, wird so und so eingeordnet, aber eben nicht sicher.
Woher kommt die künstliche Intelligenz? Fragen wir einen Experten, fragen wir Rudolf Seising.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Wir starten heute eine Miniserie zur künstlichen Intelligenz. Nur 2 Folgen, aber wir würden trotzdem natürlich gerne wissen, ob es gut ist, wenn wir bei so großen Themen 2 oder 3 aufeinanderfolgende Gespräche zu unterschiedlichen Aspekten machen. Was denken Sie? Schreiben Sie uns tonspur@rheinische-post.de und schenken Sie uns ein Like, 5 Sterne oder ein Abo. Wir freuen uns. Woher kommt die künstliche Intelligenz? Warum sagen wir eigentlich Intelligenz dazu, wo es doch oft nur um besonders viel Information geht? Was unterscheidet eigentlich Intelligenz von Informationen und kann KI auch schon denken? Darum geht es im ersten Teil unserer Miniserie. In der kommenden Woche fragen wir dann, was die KI schon kann und was sie bald können wird. Heute habe ich den Wissenschaftshistoriker Rudolf Seising zu Gast, der am Forschungsinstitut für Technik und Wissenschaftsgeschichte am Deutschen Museum in München arbeitet und außerdem das Forschungsprojekt »Eine Geschichte der KI in der BRD« beim Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung leitet.
Hallo, Frau Weidenfeld.
Herr Seising, seit wann gibt es künstliche Intelligenz?
Das ist eine interessante Frage, weil es natürlich sehr darauf ankommt, was man darunter versteht. Künstliche Intelligenz kann man als ein Fachgebiet verstehen oder eben als etwas, das eben, weil es künstlich heißt, Maschinen besitzen, analog zu dem, was wir bei Menschen natürliche Intelligenz nennen. Also es kommt sehr stark auf den historischen Kontext an, was man darunter verstehen will. Künstliche Intelligenz kann man zum Beispiel sich vorstellen, dass 1950 Alan Turing das erste Mal die Begriffe Maschine und Intelligenz, also im Englischen Machine und Intelligence oder Computer und Intelligence, gemeinsam benutzt hat und die Frage gestellt hat in diesem Artikel von 1950, ob Maschinen denken können. Man kann also hier einen ersten Aufsetzer sehen. Man kann aber auch 6 Jahre später, 1956, im Dartmouth College das ansiedeln und sagen, hier wurde das erste Mal ein Antrag gestellt, um sich mit Artificial Intelligence zu beschäftigen.
Also ich habe das verstanden, für künstliche Intelligenz braucht man Strom und man braucht eine Maschine.
Ja, würde ich mal so sagen, dass man auf jeden Fall unter dem, was man unter künstlicher Intelligenz versteht, heutige Computer oder damalige, jedenfalls Computer braucht, die mit Strom betrieben werden.
Und was macht den Unterschied dann zwischen Kommunikation und Intelligenz?
Ja, das ist eine interessante Frage. Kommunikation ist ja eigentlich erstmal ein lateinisches Wort und bedeutet so viel wie mitteilen oder sich verständigen oder verständigen. Man kann sogar weiter das noch fassen, wenn Sie an Ihren Physikunterricht denken. Da gibt es ja kommunizierende Röhren. die man mit Wasser füllt, die miteinander verbunden sind und deshalb immer den gleichen Wasserstand zeigen, obwohl sie mal dicker, mal dünner sind. Was aber gemeint ist und wie man es auch ausgedrückt hat, das war Kommunikation und Information. Darum geht es ja eigentlich in der Informationstechnik, wie sie dann genannt wurde, oder Informationstheorie. Es ging darum, Mitteilungen von Mensch zu Mensch zunächst mal zu übertragen. Und dazu hat man dann auch technische Systeme, wie zum Beispiel die Telegrafie oder das Telefon benutzt. Und interessanterweise hat man im 17. Jahrhundert, zum Beispiel Robert Hooke, der damalige Sekretär der Royal Society, eine der ersten oder die erste wissenschaftliche Akademie, der hat also ein optisches Telegrafiersystem vorgestellt oder sich ausgedacht und hat dabei aber davon gesprochen, dass man hier Intelligenz, also Intelligence, übertragen kann.
Alles klar, das habe ich jetzt auch verstanden. Also man braucht eine Maschine und ursprünglich ging es darum, dass man von Mensch zu Mensch über größere Instanzen Informationen austauscht, auch als es noch keinen Strom gab. Aber wir reden über künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit Strom und mit Maschinen.
Wobei Sie jetzt hier das Wort Information benutzt haben, das ist ganz interessant, weil, wie ich eben sagte, also zunächst mal hat man hier von Intelligent gesprochen und das ist witzigerweise auch bis im 20. Jahrhundert üblich gewesen. Also Leute wie Samuel Morse, den wir alle über den Morsecode kennen, den wir mit Telegrafie verbinden, sprach ganz normal davon, dass man Intelligenz überträgt. Und erst 1928, meines Wissens, gab es einen Herrn Hartley bei den Bell Laboratories, der also dafür den Begriff Information benutzt hat. Das Wort Intelligenz oder im Englischen Intelligence wurde dann zurückgedrängt und wurde mehr in der Psychologie benutzt und man sprach dann seitdem eigentlich erst von Informationsübertragung.
Alles klar, jetzt habe ich es. Wir reden also bis zum ersten Drittel oder bis ins erste Drittel des 20. Jahrhunderts reden wir von Intelligenz, wenn wir eigentlich meinen, Information wird übertragen. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg reden wir von Information, wo man vorher Intelligenz gemeint hat. Und jetzt reden wir aber ja wieder über Intelligenz. Und ist denn jetzt diese künstliche Intelligenz oder diese Maschinenintelligenz etwas anderes und ist damit was anderes gemeint, als das, was 1950 dann praktisch wie aus dem Nichts in die Welt kam?
Eigentlich, ich meine, man muss für jeden Menschen denken, der kann sich ja selber vorstellen, was er darunter versteht. Aber wenn man mal versucht, das ein bisschen abstrakter zu sehen, dann ist eigentlich nicht viel anderes gemeint. Man stellt sich gemeinhin tatsächlich vor, dass man Maschinen konstruieren kann, die genauso intelligent sind wie Menschen. Ich wäre da sehr vorsichtig. Ich denke, es gibt da auch Gründe, weil natürlich diese Maschinen keine lebendigen Systeme sind, sondern technische Systeme. Und was da passiert in Maschinen, ist halt Übertragung und Verarbeitung von Nachrichten. Also ich würde mal nicht den Begriff Information nehmen, weil auch der problematisch ist, sondern ich würde einfach von Nachrichten sprechen, also Datenfolgen, Folgen von Symbolen oder Zeichen. Das wird übertragen technisch, das kann man übertragen, die Bedeutung spielt da aber keine Rolle. Wenn man das weiter fassen würde, müsste man eigentlich sagen, wenn man Information überträgt, dann muss man auch die Bedeutung mit übertragen. Das funktioniert bei uns Menschen ganz gut, weil wir den Kontext berücksichtigen, weil wir nonverbale Möglichkeiten haben. Ich sehe sie jetzt zum Beispiel auf dem Bildschirm, weiß, wie sie reagieren und kann dann das auch dementsprechend versuchen zu ändern oder zu variieren. Das ist bei Maschinen so ohne weiteres gar nicht der Fall.
Also dann wäre intelligent etwas, was wir annehmen, wenn wir gar nicht merken, ob ein Mensch oder eine Maschine antwortet.
Das war das, was Alan Turing sich vorstellte, dass man eben den sogenannten, dann später Turing-Test genannten, dieses Imitationsspiel macht. Man kommuniziert mit einem Partner, weiß nicht, ob es eine Maschine oder ein Mensch ist. Es ist also, Turing hatte natürlich die Vorstellung, dass man das über Fernschreiber macht. Es waren getrennte Räume. Man sah also wirklich nicht seinen Partner, sondern hatte nur die Möglichkeit, schriftlich zu kommunizieren. Und wenn dann eben diese Maschine oder das Computerprogramm den Menschen täuschen kann, also wenn man als Partner davon ausgeht, das, was ich da an Antworten auf meine Fragen zurückbekomme, das muss wohl ein Mensch sein. Wenn es aber eine Maschine war, dann sagt Turing, muss man dieser Maschine wohl Intelligenz bzw. Denken zugestehen.
Und da sind Sie aber nicht dabei.
Das kann man so oder so sehen. Und das ist wahrscheinlich eine Frage, wie sich der Begriff entwickelt. Alle Begriffe ändern sich ja im Laufe der Geschichte. Gerade haben wir das ja bei dem Begriff der Intelligenz durchexerziert. der wurde früher anders gesehen als heute. Und bei Turing war es eben so, dass er 1950 sich vorstellte, in 50 Jahren, also im Jahr 2000 etwa, wird man davon denken sprechen, genauso wie man bei dem, was Menschen tun, von denken spricht. Und man wird diesen Unterschied praktisch nivellieren. Das ist 2000 noch nicht eingetroffen. Das ist auch heute noch nicht so richtig der Fall. Aber man kann sich vorstellen, dass die Entwicklung dahin geht, dass man das Wort Denken ebenso benutzt. Ungeachtet dessen, dass da dann verschiedene Prozesse technisch oder natürlich dahinter stehen.
Und Sie bezweifeln das ja, weil Sie eben schon gesagt haben, die Maschinen, in denen Informationen verarbeitet werden oder Nachrichten verarbeitet werden, die sind nur so gut wie das, was drin steckt und was reingefüttert wird, aber sie denken nicht selbst. Das wird ja jetzt bestritten, wenn man solche Systeme anschaut wie ChatGPT oder andere künstliche Intelligenzplattformen, wo ja ganz offenbar neues Wissen auch generiert wird.
Ich wäre sehr damit einverstanden, wenn man den Begriff Denken dafür nicht benutzen würde. Ich kann natürlich nicht sagen, wie das in der Zukunft aussieht und wie sich das entwickeln wird, aber ich würde da immer noch einen Unterschied sehen. Das, was wir machen, wenn wir denken, Problem lösen, wenn wir lernen, also wir als lebende Wesen, und ich würde da nicht nur die Menschen nehmen, also ich würde auch bei manchen Tieren davon sprechen, das ist etwas anderes, glaube ich, als das, was in technischen Systemen passiert. Weil zweifelsohne wird sich das weiterentwickeln, wird man Kontexte mit einbeziehen können. Das passiert eben jetzt zum Beispiel bei ChatGPT. Dieses System hat Zugriff auf wahnsinnig viele Daten. Und was da passiert ist eben, dass aufgrund von Klassifikationsalgorithmen oder anderen Algorithmen sowie neuronale Netze eben aus den vielen Daten, die zur Verfügung stehen, Muster erkannt werden und dann aufgrund dieser Muster eben Voraussagen gemacht werden. Das heißt, dieses System macht im Grunde Voraussagen darüber, was als nächstes, wenn zum Beispiel ein neues Muster vorgelegt wird, wie man das einordnen sollte.
Und das heißt, künstliche Intelligenz würde uns immer nur etwas vorschlagen, was wahrscheinlich sein könnte als Entwicklung, aber nicht etwas, was als Entwicklung notwendigerweise folgt?
Genau. So würde ich das mal stehen lassen. Man kann natürlich sagen, das war immer schon so. Das ist auch bei uns Menschen so. Wir haben auch ganz selten sicheres Wissen über irgendetwas überhaupt. Wenn wir das wissenschaftstheoretisch ansehen, dann sind alle Theorien eigentlich nie sicher. Und im Grunde sind die Theorien auch nie so eins zu eins auf die Welt abbildbar, dass man sagen kann, das stimmt genau so. Das heißt, die Logik, die man da benutzt, ist natürlich nicht so genau. Und das Komplexe in der Welt fordert eben, dass man Wahrscheinlichkeitsbetrachtung auch da einbauen muss. Jetzt hat es eine andere Qualität bekommen. Insofern haben Sie meiner Meinung nach recht, dass man hier einen Umbruch sieht, dass es sehr viel mehr jetzt in Richtung Statistik geht und Voraussage.
Ist es nicht bei normalen Wissenschaften in Anführungszeichen, also bei Menschen, die Wissenschaft betreiben, auch so, dass sie etwas annehmen und dann versuchen, es zu beweisen? Und wenn sie es nicht beweisen können, dann sagen sie eine Wahrscheinlichkeit, mit der ihr Ergebnis am Ende wirklich Bestand hat.
Genau, das würde ich auch so sehen. Da kann man zum Beispiel sich an Popper wenden, der ja auch schon sagt, Theorien müssen sich immer bewähren. Und wenn sie sich nicht bewähren, dann kann man sie widerlegen und dann auf diese Weise schreitet halt Wissenschaft voran. Aber es ist richtig, denke ich, wissenschaftliche Theorien, man kann nie sicher sein, dass sie gelten. Und wenn dann, also zum Beispiel in der Mechanik, es gibt keinen Massenpunkt, es sind immer Körper. Und von daher muss man da eigentlich statistisch rangehen.
Wie funktionieren denn solche künstlichen Intelligenzmaschinen? Sie sagen, die gehen nur mit den Daten um, die sie haben. Wer tut die Daten rein und was machen die dann damit?
Naja, wir haben ja wahnsinnig große Datenvolumina aufgrund dessen, dass wir alle Daten einspeisen in allen möglichen Systemen, wo wir eben jetzt im Internet unterwegs sind. Also wir geben unsere Daten überall ein und die werden natürlich auch benutzt beziehungsweise sogar verkauft. Es gibt also riesige Datenvolumina und jeder, der mal online was eingekauft hat, ich will jetzt keine Namen nennen, aber sie bekommen dann eben auch Vorschläge, was sie als nächstes einkaufen können, weil andere Leute, die das eingekauft haben, auch das eingekauft haben. Also aufgrund der Muster, die sie hinterlassen im Internet auf bestimmten Gebieten, wird ihnen dann vorgeschlagen, was eben auch passen könnte.
Was mich interessiert, ist halt, wie das dann funktioniert. Also man hat riesige Datenmengen und wenn ich oder wenn Sie etwas einkaufen im Internet, dann sind wir ja ganz kleine Teile nur einer enormen Datenmenge, die in einem System drinsteckt. Was passiert, damit das System weiß, wenn du einen Shampoo kaufst dieser Marke, dann willst du wahrscheinlich auch einen Bodylotion von der Marke. Oder wenn du ein Buch kaufst von dem Autor, der so schreibt, dann interessiert dich möglicherweise auch der Film, der so aussieht.
Mhm. Ja, ich meine, man muss das halt runterbrechen. Das sind ja alles Informationen, die dann als Daten gespeichert sind. Und es wird einfach verglichen, passen diese Muster, sodass man sagen kann, aufgrund dieses Musters passt der nächste auch hinein.
Also das Muster wäre dann, die kauft die Bodylotion, das Shampoo, das Buch. Alle anderen auf der Welt, die ähnliche Shampoos, Bodylotions und Bücher gekauft haben, haben am Ende den Film geguckt?
Ich weiß nicht, ob alle anderen, aber das sind ja auch nur Wahrscheinlichkeitsaussagen. Alle anderen, das wäre mir jetzt zu viel, aber man hat bestimmte Datenvolumina, man hat ja auch bestimmte Klassifikationscharakteristika, die man vorher definiert hat. Also wenn man das ein oder andere Shampoo nicht vorher auch als ein mögliches definiert hat, dann kann man da auch nicht drauf dann kommen als Algorithmus.
Aber was macht die Maschine damit? Das würde ich gerne wissen.
Also es sind Algorithmen, die vorher geschrieben wurden, die durchforsten sozusagen diese Datenvolumina und klassifizieren im Grunde. Und aufgrund dieser Klassifikation kann man dann sagen, wenn ich ein neues Item, ein neues Datum vorgelegt bekomme, ich als Maschine, dann ordne ich das entweder ein. Und wenn ich vorher keine solche Klassifikationsschemata habe, also wenn es nirgendwo reinpasst, dann muss ich ein neues Klassifikationsschema da aufbauen.
Und die Maschine kann diese neuen Schemata aufbauen? Die weiß, wie man das macht?
Es wird einfach ein Dummy erzeugt und wenn sich das dann mehrmals zeigt, kriegt das einen Namen.
Wenn man sich fragt, also das sind ja jetzt so die einfachen Sachen, die wir diskutieren. Man kauft drei Produkte und hat dann möglicherweise auch Interesse am vierten. Wenn man diese modernen KI-Systeme anschaut, mit denen man heute recherchieren kann, mit denen man ja wahrscheinlich auch wissenschaftlich arbeiten kann, dann hat man ja den Eindruck, dass die künstliche Intelligenz inzwischen eben nicht nur das Wissen managt und die Daten managt, die sie hat, sondern daraus wirklich auch neues Wissen generiert, neue Antworten für die Wissenschaft oder zumindest für einfache Menschen.
Mhm. Ja, das ist ein bisschen schwierig mit dem Wissen, weil solange man dachte, dass, und das hat die alte KI ja gemacht, die also GoFi genannt wird, also Good Old Fashioned AI, also Symbolverarbeitung, wie wir am Anfang darüber gesprochen haben. Also diese Art von Logik, da hat man ja gedacht, das ist sicheres Wissen. Das stimmt auch, wenn man sich innerhalb eines Logiksystems befindet, dann kommt man auf sicheres Wissen. Das ist aber nicht neu. Im Grunde war das ja alles schon da, ist nur anders ausgedrückt gewesen. Was wir jetzt haben, ist nicht mehr logisches Wissen, sondern statistisches Wissen. Das ist nicht mehr sicher, weil es nur noch mit Wahrscheinlichkeiten behaftet ist, aber dafür ist es halt neues Wissen. Insofern, als es Sachen aus der Zukunft mit Wahrscheinlichkeiten bewertet. Also, was in Zukunft passiert, was als nächstes kommt, kann man sagen, wird so und so eingeordnet, aber eben nicht sicher.
Und da sind wir wieder da, wo wir eben schon mal waren, als wir über Wahrscheinlichkeiten gesprochen haben. Wie wird sich denn das auswirken auf die Wissenschaft der Zukunft, wenn man so viel eben vermuten, annehmen kann, ohne dass man im Labor auch nur eine Maschine oder ohne dass man im Labor auch nur ein Experiment gemacht hat, ohne dass man eine einzige große eigene Rechnung oder Formel ersonnen hat?
Naja, ich glaube nicht, dass die experimentelle Wissenschaft da aufgegeben wird. Natürlich wird man weiterhin Experimente machen und wird man ja auch als Daten benutzen. Man wird halt nur nicht mehr, glaube ich zumindest, in der Wissenschaft dominant nach Gesetzmäßigkeiten suchen, weil man sieht, dass diese Gesetzmäßigkeiten vielleicht zu komplex sind oder auch gar nicht mathematisch ausdrückbar sind und stattdessen sich eben aufgrund der Statistik mit Voraussagen zufrieden geben müssen. Das heißt, man wird also Voraussagen machen und weiß nicht, wie man dazu kommt. Und man weiß auch nicht, wie man das berechnen kann. Es ist einfach eine andere Art von Wissenschaft, die, wenn ich das richtig übersehe, in den 80er Jahren bei den Statistikern relativ schnell erkannt wurde. Nicht bei den Universitätsstatistikern, sondern bei denen, die sich mit Anwendungssystemen beschäftigt haben. Leo Bryman ist hier zum Beispiel ein Name. Und die sehr schnell gesagt haben, also das, was wir da machen in der Statistik, in der Universitätsstatistik, an Regressionsanalyse und wie diese ganzen Methoden halten, das führt nicht zum Erfolg. Stattdessen kann man Algorithmen eben sich Daten angucken lassen, trainieren und dann Voraussagen machen und dann kommt man viel besser.
Trainieren heißt, dass man ein System mit ganz vielen Daten füttert, die man vorher aussucht. Wer macht denn diese Auswahlprozesse? Also ist künstliche Intelligenz am Ende neutral oder hängt sie davon ab, welche Daten ich da reingestopft habe, also welche ich vorher ausgesucht habe?
Natürlich hängt es davon ab, ganz klar. Das, was mir gerade im Kopf ist, sind also Projekte, die da ging es um Ozonbelastung. Da hat man halt Messdaten gehabt. Das sind natürlich experimentelle Daten und die hat man dann aufteilen müssen in verschiedene Daten, die man halt hernimmt und dann welche zum Trainieren. Aber natürlich ist klar, wenn man alles das, was man vorher als Daten definiert hat, kann man nur benutzen. Es gibt die berühmten Beispiele. Wenn man natürlich alle Daten nur mit weißhäutigen Menschen gemacht hat, dann wird das System, das KI-System Schwierigkeiten haben, wenn es plötzlich einen schwarzhäutigen, dunkelhäutigen Menschen
hat. Ja, klar. Ich meine, das ist es ist ja der große Vorwurf gegen die künstliche Intelligenz, dass sie frauenfeindlich ist und eben einen Zungenschlag hat, der weiße Männer bevorzugt.
Genau, es ist ganz klar davon abhängig, wie die Daten sind, wie sie klassifiziert sind, wie sie aufgeteilt sind. Was nicht vorher definiert wurde, kann auch nachher nicht als Ergebnis eine Rolle spielen.
Wird denn irgendwann künstliche Intelligenz sich selber sozusagen bereinigen und sich selber neutralisieren können, also erkennen können, ich habe hier einen Vorbehalt zum Beispiel gegen Frauen, gegen nicht weiße Menschen und deshalb nehme ich diesen Bias, so nennt man das, nehme ich diesen Bias von mir selber aus weg?
Ich kann mir nicht vorstellen, wie das gehen soll, weil das System müsste selber erkennen, dass es Grenzen hat, die es überschreiten soll und ich könnte ja nicht sagen, inwiefern es die überschreitet und was es da außerhalb geben kann.
Fragen wir nochmal, was ist die Rolle des Menschen in Zukunft? Also ich habe das jetzt, glaube ich, schon verstanden, dass die Auswahl der Daten eine große Rolle spielt und eben auch die Bewertung der Daten, die man hat. Auf der anderen Seite ist aber doch zum Beispiel gerade in der Medizin, sagt man inzwischen, dass Maschinen besser Diagnosen machen können als Menschen, weil sie nichts übersehen, weil sie mehr Fälle kennen, weil sie mehr vergleichbare Fälle kennen und dann eben die Therapie, die diese Maschinen vorschlagen, in der Regel besser wirkt als die, die ein einzelner Arzt im Patientengespräch ausdenken könnte.
Mhm. Ja, ist ein großes Problem. Ähnliches wurde ich letztens gefragt, ob ich denn meine, dass KI-Systeme nicht viel besser juristische Urteile fällen können, als Menschen das tun. Ich habe damals gesagt, nein, wir urteilen über Menschen, darum müssen wir auch menschlich urteilen. Wir müssen einen Ermessensspielraum haben, den menschliche Richter haben, den Maschinen ja so ohne weiteres nicht haben. Ich glaube, das Problem ist, dass man eine statistische Sichtweise auf der einen Seite hat und eine individuelle oder auf das Individuum bezogene Sichtweise auf der anderen Seite. Wenn man natürlich sagt, im Schnitt, also im Durchschnitt statistisch, fällt ein maschineller Richter exakter oder bessere Urteile oder richtigere Urteile oder eben im Schnitt macht so ein medizinisches KI-System weniger Fehler, findet auch die seltenen Krankheiten, die vielleicht ein menschlicher Arzt vergisst, dann ist das eine Erfolgsmeldung. Man sagt einfach, also durchschnittlich passieren weniger Fehler. Auf den Einzelnen bezogen ist das ein Problem, wenn man zufällig derjenige ist, bei dem dieser Fehler gemacht wurde, dann interessiert das nicht, dass es bei den anderen gut gegangen ist. Das heißt, es ist die Sichtweise, die eine Rolle spielt. Und wenn man es rein technisch sieht, dann kann man sagen, das Ganze ist ein Erfolg. Wenn man es mehr aus der menschlichen Warte sieht, dann meine ich, hat man gute Argumente dagegen.
Und das betrifft zum Beispiel auch das Autofahren, wo ja künstliche Systeme, Lenksysteme und selbstfahrende Autos weniger Fehler machen als menschliche Fahrer?
Bei den heutigen Systemen bin ich da nicht so sicher, aber man kann sich vorstellen, dass die technischen Systeme ausgereifter werden und dann wird es so sein. Aber Unvorhergesehenes wird vielleicht nicht berücksichtigt. Und wenn man dann gerade auf dem Zebrastreifen läuft, dann hat man Pech. Und darum sehe ich da immer noch Probleme.
Aber da würde man doch sagen, wenn man von 100 Unfällen, die passieren, 99 verhindern kann, wenn man in eine Maschine dazwischen schaltet, würde man das doch auf jeden Fall tun und den einen, den die Maschine nicht kennt, in Kauf nehmen, anstatt 99 weitere Unfälle zu riskieren.
Das ist in die Zukunft gedachte Etwaigkeiten, die ich, glaube ich, nicht so sehen würde. Ich würde, glaube ich, dann eher sagen, nee, es sollte lieber menschlicher zugehen. Ja, Sie haben recht, es gibt dann mehr Todesfälle, aber ich wäre trotzdem nicht der Meinung, dass das der richtige Weg ist.
Aber dann wäre jemand schuld vielleicht.
Ja, genauso wie heute Menschen schuld sind. Die Frage ist einfach, wollen wir uns von der Technik das diktieren lassen, wie wir vorgehen oder wie wir urteilen oder wie wir entscheiden oder nicht? Und ja, ich meine, das ist eine subjektive Einstellung, die man hier von jedem Menschen eigentlich vielleicht mal erfragen könnte.
Und wenn man das nochmal historisch in die Perspektive setzt, zum Schluss ist nicht dieser Vorbehalt gegen Maschinen, die einen ersetzen könnten oder die einem etwas abnehmen oder die möglicherweise Entscheidungen für einen fällen, ist das nicht wirklich so die Komponente seit der Industrialisierung und am Ende hat man sie immer überwunden und die Maschine machen lassen?
Es wurde immer überwunden. Aus welchen Gründen, kann man sich auch mal fragen. Es ging viel dann darum, dass es lukrativ war, dass man das überwunden hat aufgrund vieler Erfolge, die man damit erzielen konnte. Mir scheint immer, dass Aspekte der Menschlichkeit dabei auf der Strecke blieben.
Herr Seising, vielen Dank. Danke für diese nachdenklichen Töne zum Schluss.
Gerne, vielen Dank auch.
So, und das war's auch schon, die erste KI-Folge unserer Miniserie. Für den zweiten Teil bin ich in der kommenden Woche mit Sören Auer aus Hannover verabredet. Und dann reden wir darüber, was die KI heute schon kann und wie sie die wissenschaftliche Arbeit verändern wird. Ihnen danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Ihre Ursula Weidenfeld.